Wir kommen zur Schriftlesung heute, das ist auch unser Predigttext. Und du darfst gern mit mir 2. Samuel aufschlagen, das 2. Buch von Samuel. Und wir lesen Kapitel 14, 2. Samuel, Vers 14. Falls jemand noch keine Bibel hat oder seine nicht dabei hat, wir haben noch hinten Gemeindebibeln. 2. Samuel, Kapitel 14. Das ist Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Als aber Joab, der Sohn der Zeruja, merkte, dass das Herz des Königs sich zu Absalom neigte, da sandte er hin nach Tekoa und ließ eine kluge Frau von dort holen und sprach zu ihr: Stell dich doch trauernd und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die lange Zeit um einen toten Leid getragen hat. Dann sollst du zum König hingehen und mit ihm so und so reden. Und Joab legte ihr die Worte in den Mund. Vers 4. Als nun die Frau von Tekoa mit dem König reden wollte, fiel sie auf ihr Angesicht zur Erde verneigte sich und sprach: Hilf doch, o König. Der König aber sprach zu ihr: Was fehlt dir? Sie sprach: Wahrlich, ich bin eine Witwe und mein Mann ist gestorben. Und deine Magd hat 2 Söhne, die stritten miteinander auf dem Feld. Und als niemand rettend dazwischen trat, erschlug einer den anderen und tötete ihn. Und siehe, nun ist die ganze Verwandtschaft gegen deine Magd aufgestanden. Und sie sagen: Gib den her, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten für die Seele seines Bruders, den er umgebracht hat, und damit wir auch den Erbe vertilgen. Sie wollen so den Funken auslöschen, der mir noch übrig geblieben ist, um meinen Mann keinen Namen und keine Nachkommenschaft auf Erde zu lassen. Da sprach der König zu der Frau: Geh heim, ich will deinetwegen Befehl geben. Da sprach die Frau von Tekoa zum König: Auf mir, mein Herr und König, sei die Schuld und auf dem Haus meines Vaters, der König aber und sein Thron seien unschuldig. Der König sprach: Wer gegen dich redet, den bringe zu mir, so soll er dich nicht mehr antasten. Sie sprach: Der König gedenke doch an den Herrn, dein Gott, dass der Bluträcher nicht noch mehr Unheil anrichte und dass man meinem Sohn nichts verderbe. Er sprach: So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Und die Frau sprach: Lass doch deine Magd, mein Herr, den König etwas sagen. Er aber sprach: Rede. Die Frau sprach: Warum hast du denn so etwas gegen das Volk Gottes im Sinn? Und mit dem, was der König geredet hat, hat er sich selbst schuldig gesprochen, weil der König den nicht zurückholen lässt, den er verstoßen hat. Denn wir müssen zwar gewiss sterben und sind wie das Wasser, das sich auf die Erde ergießt und das man nicht wieder auffangen kann. Aber Gott will das Leben nicht hinwegnehmen, sondern sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibe. Dass ich nun gekommen bin, mit meinem Herrn, dem König, dies zu reden, geschah deshalb, weil das Volk mir Angst machte. Deine Magd aber sagte sich: Ich will doch mit dem König reden. Vielleicht wird der König tun, was seine Magd sagt. Denn der König wird seine Magd erhören, dass er mich errette aus der Hand des Mannes, der mich samt meines Sohnes aus dem Erbe Gottes vertilgen will. Und deine Magd sagte sich: Das Wort meines Herrn des Königs wird mir gewiss ein Trost sein, denn mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes, um Gutes und Böses anzuhören. Darum sei der Herr, dein Gott, mit dir. Der König antwortete und sprach zu der Frau: Verheimliche mir doch nicht, was ich dich frage. Die Frau sprach: Mein Herr, mein König, rede. Und der König sprach: Ist nicht Joabs Hand mit dir bei alledem? Die Frau antwortete und sprach: So wahr deine Seele lebt, mein Herr und König, es ist nicht möglich, weder zur Rechten noch zur Linken auszuweichen bei allem, was mein Herr der König sagt. Ja, dein Knecht Joab hat es mir befohlen und er selbst hat all diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt. Um der Sache eines anderen Aussehen zu geben, hat dein Knecht Joab dies getan, aber mein Herr ist so weise wie ein Engel Gottes, dass er alles auf Erden weiß. Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich will dies tun, so geh nun hin und hole den jungen Mann Absalom zurück. Da fiel Joab auf sein Angesicht und verneigte sich und segnete den König. Und Joab sprach: Heute erkennt dein Knecht, dass ich vor deinen Augen Gnade gefunden habe, mein Herr und König, da der König getan hat, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und ging nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach: Lass ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. So ging Absalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Aber in ganz Israel war kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, dies geschah nämlich am Ende jedes Jahres, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abschneiden musste, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Und dem Absalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar, die war eine Frau von schönem Aussehen. Und Absalom blieb 2 Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des Königs sah. Dann aber sandte Absalom nach Joab, um ihn zum König zu schicken, aber er wollte nicht zu ihm kommen. Er aber sandte noch einmal, dennoch wollte jener nicht kommen. Vers 30, da sprach er zu seinen Knechten: Habt ihr das Feld Joabs gesehen, das neben dem meinem liegt und auf dem er Gerste hat? Geht hin und zündet es an. Da steckten die Knechte Absaloms das Feld in Brand. Da machte sich Joab auf und kam zum Absalom ins Haus und sprach zu ihm: Warum haben deine Knechte mein Feld in Brand gesteckt? Absalom aber sprach zu Joab: Siehe, ich sandte nach dir und ließ dir sagen, komm her, dass ich dich zum König sende und sagen lasse, warum bin ich von Geschur gekommen? Es wäre besser für mich, dass ich noch dort wäre. Und nun möchte ich das Angesicht des Königs sehen, und wenn eine Ungerechtigkeit an mir ist, so soll er mich töten. Da ging Joab zum König hinein und sagte es ihm. Und er rief Absalom, und er kam zu dem König, und er verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde, und der König küsste Absalom. Soweit unser Bibeltext heute und Gottes heiliges Wort. Lasst uns, bevor wir zur Botschaft kommen, auch noch um den Segen Gottes bitten. Großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du, Herr, mit uns bist und uns Gnade geschenkt hast, auch heute hier zu sein in deiner Gemeinde, um gemeinsam mit den Geschwistern und Glaubensgeschwistern dich anzubeten und uns an dir zu erfreuen. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch heute noch durch deinen Heiligen Geist wirkst und dein Wort in unseren Herzen bringst, damit wir erkennen, was Weisheit ist, damit wir deine Vorsehung auch bestaunen und uns daran erfreuen, trotz der ganzen Umstände, damit wir, Herr, nach Führung aus sind, die voller Weisheit und biblisch ist. Und vor allem, damit wir sehen, dass du souverän bist und alles führst. Lasst uns aufmerksam sein, auch den Kindern, dass sie auf dein Wort hören, damit wir heute zugerüstet werden zu jedem guten Werk, damit wir ermahnt werden, falls wir etwas haben, wo wir zweifeln oder nicht richtig gehandelt haben, aber damit wir genauso auch erbaut werden auf dein heiliges Wort. Und das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Beim letzten Mal, als wir uns im 2. Samuel-Buch aufgehalten haben, da haben wir uns das Kapitel 13 angeschaut. Und in 2. Samuel 13, da haben wir gesehen, wie eine zerrüttete und kaputte Familie David nun vor sich hat. Sein Sohn Amnon vergewaltigt seine Halbschwester Tamar. Und das angestiftet von seinem Cousin Jonadab. 2 Jahre später rächt sich Absalom, der Bruder der Tamar, er plant einen Mord, 2 Jahre lang, und er führt es aus und tötet Amnon. Das ist seine Rache. Und nach dieser Rache flieht Absalom nach Geschur zu seinem Großvater, also dem Vater seiner Mutter. Und dort bleibt er nun 3 Jahre lang im Exil, also als Ausgestoßener. Und wenn wir diese Geschichte hören, dann sehen wir, wie tief die Sünde Davids mit Bathsheba sich auswirkt in seiner Familie. Und wie selbst David, der Bundeskönig, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat in 2. Samuel 7, in Sünde fällt. Und diese Sünde sich auswirkt in seiner Familie. Der Mann nach dem Herzen Gottes erlebt, wie zerstörerisch die Sünde in seinem Leben sich auswirkt. Und das ist auch etwas, woran uns die Reformation auch erinnert. Die Wahrheiten, die wir gewinnen durften oder auch sehen, dass kein Mensch, keine Familie, keine Macht außerhalb von Gott fähig ist, sich selbst zu retten. Nur Gottes Gnade, also sola gratia, nur Christus allein, solus Christus, kann uns Versöhnung bringen. Und das ist auch, was wir immer, woran wir denken sollen, wenn wir Geschichten in der Bibel lesen, vor allem aus dem Alten Testament, dass auch das Volk damals, dass die Menschen damals auch Gottes Gnade gebraucht haben. Und wir sehen es auch heute in unserer Geschichte. Und das Predigtthema heute aus diesem 2. Samuel 14 lautet Weisheit, Vorsehung, Führung. Wer zieht die Fäden? Weisheit, Vorsehung, Führung. Wer zieht die Fäden? Und ähnlich wie 2. Samuel 13 können wir eigentlich dieses Kapitel auch in ganz grob zwei Punkte einteilen. Wir sehen in einem Punkt, Vers 1 bis 22, Joab unternimmt etwas, um Absalom zurückzuholen. Das ist der eine große Punkt, worum es geht. Und der zweite ist Vers 23 bis 33. Absalom unternimmt etwas, um wieder in der Gunst des Königs Davids zu stehen. Geschichtlich diese zwei Abschnitte, damit ihr es euch merken könnt. Joab unternimmt etwas, damit Absalom zurückkommt. Und Absalom unternimmt etwas, um in die Gunst des Königs wieder zu kommen. Und genauso wie auch vorigen Kapitel sehen wir, wie die Intrigen hier weitergehen. Also Joab, ein Knecht Davids, greift hier zu einer listigen Methode. Er schickt nach einer klugen Frau aus Tekoja, um sie zu holen, und er findet eine Geschichte, um David zu beeinflussen. Er hat einen Plan, um Absalom zurückzuholen, und auch Absalom später hat wieder einen Plan, den er ausführen wird. Doch trotz dieser scheinbaren Versöhnung im letzten Vers, wo der König Absalom küsst, das ist eine Art Versöhnung, scheint dieses Kapitel nicht wirklich irgendeine Art von Freude in uns hervorzuholen, wenn wir es lesen. Es ist nicht eine Geschichte vom verlorenen Sohn, der zurückkommt, sondern ein Mörder, der zurückkommt. Es ist nicht der liebevolle Kuss des Vaters, der den verlorenen Sohn wieder zu sich aufnimmt und ein Zeichen der Versöhnung, sondern eigentlich ist dieser Kuss ein Vorbote von einem weiteren Unheil, was kommt. Und wir sehen es, David hat keine wirkliche Freude, nachdem er Absalom zurückgekehrt ist. Er hat nicht wirklich den Wunsch, wieder Gemeinschaft mit seinem Sohn zu haben und die Versöhnung zu suchen. Und das Interessante ist an den Bibelübersetzungen hier, also die Brooks sind ja nicht da, aber vielleicht hat jemand eine englische Bibelübersetzung hier, dass in manchen englischen Bibelübersetzungen der letzte Vers vom letzten Kapitel und der erste Vers ineinandergreifen und ein Bild unterstützen, was vielleicht gar nicht da ist. Also in diesen Übersetzungen steht drinne, ich habe es jetzt in der Schlachter in unserer Bibel und auch in der Elberfelder nicht gefunden, aber in den englischen Übersetzungen sieht man im letzten Vers, dass der Geist des Königs sich nach Absalom sehnte. Das ist in den englischen Übersetzungen so, dass Kapitel 2. Samuel 13, Vers 39, der Geist des Königs sehnte sich nach Absalom. Und so wird dann auch weitergeführt in 14 Vers 1, sein Herz neigte sich zum Absalom. Das ist, was wir in den englischen Übersetzungen sehen. Und das klingt so, als ob David innerlich bereit ist, Absalom zu versöhnen und ihm zu vergeben. Doch was wir in unseren Bibelübersetzungen finden, in den deutschen, dann sieht es ein bisschen anders aus, wenn ihr wieder zurückgeht, ganz am Anfang in 2. Samuel 14, da sehen wir auch gleich den Vers 39, dort lesen wir, und der König David unterließ es, Absalom zu verfolgen. Wenn wir diesen Vers lesen, im Vergleich zu sein Herz neigte sich zu Absalom, oder der König sehnte sich nach Absalom, dann wirkt eigentlich die deutsche Übersetzung eher distanziert, eher kühl. Also David unterließ, Absalom zu verfolgen. Das ist kein positives Gefühl irgendwie ausgedrückt. Aber Kapitel 14, Vers 1, wenn wir das lesen, wirkt es eher positiv. Als aber Joab, der Sohn der Zeruja, merkte, dass das Herz des König Davids sich zu Absalom neigte. Und es ist schwer, diesen hebräischen Ausdruck richtig zu übersetzen oder zu übersetzen, dass er hier reinpasst. Und das Wort, das hier benutzt wird, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, Kala, bedeutet aber eigentlich zu Ende gehen oder verblassen. Also der Vers könnte auch heißen, also 2. Samuel 14, Vers 1, die Wut Davids gegen Absalom war verflogen, also Vers 13, Vers 39, das passt dazu. Und dann, dass David an Absalom denkt und das war es eigentlich. Also nicht freundlich, nicht positiv, sondern David denkt an Absalom. Das ist, was eigentlich 14 Vers 1 sagt. Dieses Wort neigte gibt es in der hebräischen Sprache hier nicht. Es ist ein Hilfswort, das benutzt wird. Und das heißt, es ist kein positives Denken an Absalom. Zumindest sagen es viele Ausleger. Ich weiß, es gibt auch andere Prediger, die es positiv hier deuten. Aber es macht auch Sinn, dass es nicht positiv ist. Also David denkt nicht positiv an Absalom, weil dann müsste Joab nicht so einen Plan sich ausdenken. Also wenn David wirklich schon an Absalom gedacht hat und sich nach ihm sehnt, müsste Joab ihn nicht manipulieren. Es hätte nur ein kleiner Stupser gereicht und David wäre von alleine darauf gekommen, wahrscheinlich Absalom zurückzuholen. Aber David war eigentlich innerlich noch gegen ihn. Und so musste Joab diese List auspacken, die er eben hier macht. Das macht auch Sinn, also die Auslegung macht auch Sinn, gerade in Bezug auf Vers 24, weil David war ja keineswegs bereit, die Gemeinschaft mit Absalom zu suchen. Er hatte nicht mit offenen Armen begrüßt, sondern er durfte wieder nach Jerusalem, aber nur in seinem Haus leben und hatte keine Gemeinschaft mit dem König. Also das Kapitel vor uns gibt uns einige Fragen auf. Ereignisse sind zwar klar beschrieben, wie wir sie gelesen haben, aber ist es wirklich all das, was wir daraus nehmen können? Gibt es noch eine andere Bedeutung? Wir sehen viel Weisheit. Wir sehen eine kluge Rede in der Frau von Joab, aber auch David. Doch wir müssen prüfen, ist das wirklich das, was Gott hier ausführt, seine Weisheit? Deswegen, ich möchte jeden natürlich darauf hinweisen oder auffordern, aufmerksam zu sein, um diese Botschaft, die wir in 2. Samuel 14 haben, auch mitzunehmen. Wir kommen zum ersten Punkt. Ist das Weisheit? Die Frage, ist das Weisheit, was wir vor uns haben oder welche Weisheit? Bei all der Geschichte vor uns müssen wir uns doch die Frage stellen, wer zieht die Fäden in dieser Geschichte? Ist es Joab, ein Knecht Davids? Ist es Absalom, der ja irgendwie zurückkommt, ganz fröhlich? Oder ist es die Frau aus Tekoa? Vielleicht sogar auch David selbst. Und ist das, was wir vor uns haben, die Weisheit, die wir sehen in der Geschichte, wie Joab umgeht, wie die Frau umgeht, wie David Weisheit zeigt, die richtige Weisheit, die wir auch als Christen haben sollten, als Vorbild nehmen sollten, so auch zu leben? Ist das das biblische Prinzip, wie wir Weisheit umsetzen sollten in unserem Leben? Wir sehen in den ersten Versen drei Hauptfiguren. Wir sehen Joab, wir sehen David und wir sehen auch Absalom. Obwohl die Frau von Tekoa einen großen Teil in der Geschichte einnimmt, eigentlich ist sie nur eine Schauspielerin. Sie macht nur genau das, was der Regisseur Joab ihr sagt. Er gibt ihr die Geschichte vor. Er gibt ihr die Worte vor, die sie sagen soll zu David. Aber trotzdem muss natürlich die Frau auf die Reaktion von König David auch richtig umgehen können. Sie wussten ja nicht, wie reagiert David auf diese Geschichte oder auf die Worte, die er sagt. Ich meine, es war eine ausgedachte Geschichte, weil sie kommt ja von Joab. Also, falls jemand von euch denkt, sie ist wirklich eine Witwe, das ist nicht der Fall. Es ist eine ausgedachte Geschichte. Und die Reaktion der Frau in diesem ganzen Szenario kann man ein bisschen wie ein Improvisationstheater sich vorstellen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand sowas erlebt hat, Improvisationstheater. Ich durfte mal dabei sein als Schauspieler eines Improvisationstheaters. Das war ein Kurs auf der Arbeit, den wir machen sollten, weil wir ja präsentieren und gerade Fragen vom Publikum ja auch kommen, müssen wir ja, oder Anmerkungen, müssen wir auf diese reagieren. Wir dürfen nicht überrascht sein, wir dürfen nicht anfangen zu stottern und nicht vor allem nicht nervös werden. Und deswegen lernen wir im Impro-Theater, oder hatten wir diesen Kurs. Und ihr könnt euch das so vorstellen. Es gibt einen Regisseur und er stellt die Geschichte vor. Und eine Person, er sagt zum Beispiel, Raubüberfall, Paul läuft vom Lidl mit seinen Einkäufen zu Fuß nach Hause. Das ist jetzt keine Werbung für Lidl, es könnte auch alles andere sein, da wo ihr gerne einkaufen geht. Und ich komme auf die Bühne und ich muss natürlich jetzt diese Szene spielen mit meinen Einkaufstaschen. Und jetzt kommt jemand dazu, irgendjemand darf einsteigen in die Szene, irgendeine Person. Und ich weiß nicht, ist die Person, die jetzt kommt, ein Freund? Wie stellt sie sich vor? Könnte ja mein Nachbar sein, der mich nach Hause begleitet, weil er neben mir wohnt. Es könnte aber auch der Räuber sein, der mich jetzt überfällt. Oder es könnte auch ein Polizist sein, der zufällig da rumläuft. Und die Person stellt sich vor und die Person sagt zu mir, gib mir sofort deine Einkäufe oder dein Geld. Jetzt wird die Situation klarer. Ich weiß, es ist kein Freund, es ist der Räuber, der mich ausrauben will. Und ich muss jetzt reagieren auf die Situation. Und was mache ich? Ich hole natürlich meine Polizeimarke raus und sage, mein Freundchen, du willst keinen Polizisten mit seiner Dienstwaffe ausrauben. Und er läuft sofort weg. Und so ähnlich können uns die Geschichte mit der Frau aus Tekoa vorstellen. Sie weiß ja nicht, was König David auf ihre Geschichte sagt, wie er reagiert. Ist er ihr positiv gestimmt? Und so muss sie geschickt all das, was sie hört und erzählt, dorthin lenken, wo sie auch David haben will. Doch was ist die Geschichte, die die Frau nun spielt? Was ist das Szenario? Man kann ihre Notlage also so zusammenfassen, sie ist eine Witwe, also sie hat ihren Ehemann verloren. Sie hat zwei Söhne und diese zwei Söhne waren draußen auf dem Feld und haben gekämpft. Und niemand war auf diesem Feld, um diese Söhne zu trennen oder die Kinder zu trennen. Und so schlug der eine den anderen und der Schlag war so stark, dass er tödlich war. Und nun fordert der Rest der Familie, diesen überlebenden Sohn, den die Witwe noch hat, auszuliefern, um Rache zu üben an dem Tod seines Bruders. Doch so sagt die Witwe in ihrer Geschichte, ihre Verwandten verfolgen ein eigenes Interesse. Und in Vers 7 zitiert sie die Worte ihrer Verwandten. Das ist doch erstaunlich, wie die Witwe, oder es ist gar keine Witwe, aber wie diese Schauspielerin in die Rolle der Witwe springt und nun sich Worte ausdenkt oder erzählt von ihren Verwandten. Sie malt die Geschichte uns richtig schön vor Augen, so sehr, dass man sich das wirklich vorstellen kann. Die Verwandten sagen also zu der Witwe, sie soll den Sohn rausdrücken, aber ihre Motive sind, eigentlich wollen wir den Erben vertilgen. Das sagt die Witwe, oder das sagt die Frau in Vers 7 als Witwe. Das heißt, in dieser Geschichte ist der Eifer der Verwandten nicht Gerechtigkeit, sondern es ist nur ein Vorwand. In Wirklichkeit wollen die Verwandten eigentlich nur ihren Besitz. Und was macht nun König David, der auch Richter ist zu dieser Zeit? Er reagiert verständnisvoll. Er scheint bereit zu sein, sich auf ihre Seite zu stellen. Und er sagt zu ihr, sollte sie jemand bedrängen, dann soll sie ihn einfach zu ihm schicken, zum König David. Und dann werde das Drängen aufhören. In Vers 10 kannst du das lesen. Das ist die Geschichte, die sie vielleicht von Joab bekommen hat und die sie erzählen muss. Aber es reicht ihr nicht aus. Sie muss weitergehen. Die Frau sagt, sie will einen Eid von David, dass der Sohn, der noch lebt, volle Immunität bekommt. Also ihm soll nichts passieren. In Vers 11 kannst du das lesen. Schau noch mal rein in deine Bibel. Vers 11. Sie sprach, also König David hat ihr schon ein Zugeständnis gegeben. Das reicht ihr nicht, sie will volle Immunität und da sagt sie, der König gedenke doch an den Herrn, dein Gott, dass der Bluträcher nicht noch mehr Unheil anrichte und dass man meinen Sohn nicht verderbe. Der Bluträcher sind die Verwandten, die sozusagen ein Recht haben, den Tod einzufordern oder zu suchen. Sie will also mehr. Und wie reagiert David? Er gibt ihr diese Zusicherung noch im gleichen Vers. Er sagt, so wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Und nun hat die Frau König David genau dort, wo sie ihn haben will. Jetzt kann sie nämlich sagen, der König ist nicht aufrichtig. Wie kann er in ihrem Fall ihren Sohn, der seinen Bruder umgebracht hat, Immunität geben, aber im Fall von Absalom, der ja auch seinen Bruder Immunität gegeben hat, umgebracht hat, verstoßen? Und das führt uns zu diesen Punkt zu unterstreichen von der Frau, sagt sie sogar noch in Vers 14, sie geht noch weiter und sagt, denn wir müssen zwar gewiss sterben, das heißt, der Tod ist unvermeidlich für uns alle. Also ob Absalom stirbt oder ihr Sohn stirbt, alle sterben, denn wir müssen zwar gewiss sterben und sind wie das Wasser, das sich auf die Erde ergießt und das man nicht wieder auffangen kann, aber Gott will das Leben nicht hinwegnehmen, sondern sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibt. Und das ist eigentlich eine scharfe Kritik von der Frau an David. Und es ist interessant, wie die Frau das macht. Sie kritisiert David, wir müssen alle sterben. Aber Gott ist es wichtiger, Barmherzigkeit zu üben, also den Verstoßen zurückzuholen. David hat es nicht getan. Aber sie bleibt nicht da, sondern sie lenkt geschickt wieder zurück auf ihren Fall. Also in Vers 15 bis 17 sehen wir, wie sie erneut zurückführt, obwohl sie jetzt die Kritik an David, dem König, ausgedrückt hat, sagt sie, warum sie eigentlich zum König gekommen ist. Also wir sehen in Versen 15 bis 17, wie raffiniert diese Frau die Geschichte erzählt und ausführt, wie sie ihre persönliche Situation noch einmal aufgreift, wie sie nicht möchte, dass David denkt, ihr Hauptanliegen sei wirklich ihr Hauptanliegen. Die Frau will also nicht den Eindruck erwecken, dass ihr persönliches Problem, sie will den Eindruck erwecken, dass ihr persönliches Problem mit ihren Söhnen eigentlich auch das Hauptanliegen ist. Aber das Beispiel mit Absalom und Amnon, das passt gerade perfekt. Das ist ja die gleiche Geschichte, eine Parallele, die sie hier anwenden kann auf ihre Situation. Wir sehen die Weisheit der Frau, wie sie es geschickt macht. Doch David ist eigentlich weise genug, um zu erkennen, dass es hier nicht um die Kinder der Frau geht, sondern dass es eigentlich ein Nebenthema ist. Er weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber er weiß, dass Joab hinter der Geschichte ist. Und er sagt in Vers 19, schau mal rein, ist nicht Joabs Hand mit dir bei alledem? Und eigentlich die kurze Antwort, wir Männer lieben sie, ja, aber manchmal sind die Antworten der Frauen etwas länger und schöner ausgedrückt. Und so sagt sie nicht einfach nur ja, sondern sie sagt, so wahr deine Seele lebt, mein Herr und König, es ist nicht möglich, weder zur Rechten noch zur Linken auszuweichen bei alledem, was mein Herr der König sagt. Ja, dein Knecht Joab hat es mir befohlen und er selbst hat all diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt. Das ist ein ganz schön langes Ja. Und nach dieser Enthüllung, nachdem David nun weise genug war zu erkennen, dass Joab hinter all dem steckt, willigt er ein, Absalom zurückzuholen. Verse 21 bis 22. Also in seiner Weisheit, und wir fragen uns, ist das Weisheit im ersten Punkt? In seiner Weisheit hat Joab einen Plan und dieser Plan gelingt. Durch die Vermittlung der Frau und die Weisheit der Frau und die Raffinesse erreicht sie ihr Ziel. Ist das die Weisheit, die biblische Weisheit, die wir finden, die wir als Prinzip nehmen sollen? Und die Geschichte der Frau, sie klingt zunächst überzeugend. Eine Witwe hat zwei, also überzeugend, dass es eine Parallele ist. Sie hat zwei Söhne, wie David, nämlich Absalom und Amnon. Der eine tötet den anderen Sohn, so wie bei David, Absalom tötet Amnon. Und nun steht das Leben des einen Täters auf dem Spiel, es sei denn, niemand gibt ihm Schutz. Und so ähnlich ist es ja beim Absalom. Doch sind diese beiden Geschichten vergleichbar? Die Söhne der Witwe, also dieser Schauspielerin, gerieten auf dem Feld in einen Streit und niemand griff ein. Und einer schlägt den anderen und der Schlag ist tödlich. Wir wissen nicht alle Einzelheiten, aber es klingt so, als sei die Tat nicht geplant gewesen. Es war also kein Mord aus Hass, sondern eigentlich ein tragischer Ausgang eines Streits zwischen zwei Brüdern. Und eher Totschlag, was wir in der Bibel finden, in 4. Mose 35 oder auch 5. Mose 19, wie man damit umgehen sollte. Das ist die Geschichte der Frau. Es ist nicht Mord, es ist Totschlag. Ganz anders ist es bei Absalom. Die sind überhaupt nicht gleich, die Geschichten. Absaloms Tat war sorgfältig vorbereitet. Sie war voller Rache und Hass. Der Mord war geplant, er war kaltblütig, er war bewusst. Und ein solcher Mord verlangt nach Gerechtigkeit, nicht nach Gnade. Denn das ist das, was die Frau hier verdreht in der Geschichte. Sie sagt, Gott ist viel mehr interessiert an Gnade als an Gerechtigkeit. Und David soll doch auch so handeln, wie Gott doch eigentlich handeln würde. Und das ist das, was wir auch oft heute hören. Gott ist ein Gott der Liebe viel mehr als ein Gott, der heilig ist. Und damit wollen die Menschen ihre Sünde, die sie vom heiligen Gott begehen, gut sprechen oder nicht mehr als Sünde akzeptieren. Gott liebt ja alle Menschen. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Ob du deine fleischlichen Begierden nachgehst oder andere Dinge tust, das ist keine Sünde, weil du liebst die Dinge und Gott liebt dich. Doch das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt und wie wir solche Aussagen, und wir sollten bei solchen Aussagen aufmerksam sein. David hatte genug Weisheit, um zu erkennen, dass Joab hinter dem Plan steckt. Doch er war nicht weise genug, um diese Aussage, die die Frau gebracht hat, als falsch zu erkennen. Manche meinen, dass der Plan von Joab eigentlich gar nicht an sich schlecht war. Er hat eine Frau geholt und sie hat die Geschichte erzählt. Es ist nicht das Gleiche, was eigentlich der Prophet Nathan in 2. Samuel 12 gemacht hat, um David ja auch von seiner Sünde zu überführen. Die Frau hat ja nichts anderes gemacht. Und ich fand es sehr interessant, vom Kommentator William Blakey zu lesen, was da der Unterschied ist zwischen diesen beiden Geschichten. William Blake sagt, es besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Zweck des Gleichnisses Nathans und dem der weisen Frau von Tekoa. Nathans Gleichnis war dazu bestimmt, das Gewissen des Königs gegen seine Gefühle aufzurütteln. Also der König hatte gute Gefühle für seine Sünde, aber sein Gewissen war nicht da und hat es nicht erkannt. Jetzt weiter im Zitat. Das Gleichnis der Frau von Tekoa auf Joabs Anstoß hin, sollte seine Gefühle gegen sein Gewissen aufrühren. Wir sehen, dass David in seinen Handeln eigentlich richtig war. Er hat Absalom nicht angenommen. Er hat ihn nicht umarmt und nicht als verlorenen Sohn akzeptiert. Er hat ihn erstmal nach Jerusalem geholt, 2 Jahre lang. Er hat gesehen, dass irgendwo Gerechtigkeit fehlt, aber seine Gefühle zu ihm waren irgendwie doch auch da und deswegen hat er Absalom geholt und es war genau das andere. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Sich auf Gottes Barmherzigkeit zu berufen in einem Fall, der nach Gerechtigkeit verlangt, ist falsch und eine gefährliche Verdrehung der Tatsachen, das, was nämlich Joab und die Frau getan hat in der Geschichte. Wo also sehen wir bei all der Weisheit, die wir hier haben, die biblische Weisheit? Es scheint viel Weisheit diesem Kapitel zu geben und doch sehen wir wenig die wahre oder biblische Weisheit. Wir sehen Jobs Plan der Weisheit. Wir sehen, wie er eine Strategie entwirft, wie er eine Geschichte sich ausdenkt, wie er die Frau holt und sein Ziel erreicht. Wir sehen die überredende Weisheit der Frau, wie sie es schafft, mit all dem, was sie sagt, König David geschickt so zu lenken, dass er seine Situation ähnlich sieht wie ihre und ihren Sohn zurückholt, also dass Gott Barmherzigkeit mehr will als Gerechtigkeit. Wir sehen auch Davids Weisheit irgendwo. Er erkennt, dass Joab diesen Plan hatte, aber er durchschaut nicht, dass diese Geschichten keine Parallelen sind. Und selbst wenn wir weitergehen würden, wir sehen auch, dass Absalom, der später kommt, auch eine Art von Weisheit hat. Er ist weise genug, um Dinge in Bewegung zu setzen, nämlich indem er das Gerstenfeld von Joab anzündet, der unwillig ist, auf ihn zu hören. Das ist irgendwie auch eine interessante Art und Weise, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und liebe Kinder, wenn ihr Aufmerksamkeit braucht, zündet keine Felder an. Aber das ist das, was Absalom hier macht, damit er beachtet wird von Joab. Auch eine Art von Weisheit, die wir hier sehen. Und es sieht irgendwie viel nach Weisheit aus, aber die wahre biblische Weisheit, sie fehlt hier. In diesem Kapitel zeigt uns der Autor, wie David hier nicht handelt. Mit ihm wird gehandelt. Wir sehen, wie David reagiert auf das, was auf ihm zukommt, anstatt zu regieren. Er lässt sich treiben von all dem, anstatt zu führen. Er hat irgendwie eine Entschlossenheit, weil er Absalom auf Abstand hält, aber er gibt doch nach. Ist das Weisheit? Dale Ralph Davis, ein Kommentator, der sagt zu diesem Kapitel, und das fand ich sehr wichtig, auch für uns. Er sagt, dieses Kapitel sollte uns als Kirche, jeden von uns Einzelnen, ob gläubig oder ungläubig, beunruhigen. Es ist möglich, allen äußeren Zeichen von Weisheit zu besitzen, Pläne, Strategien, Erfolg und dennoch völlig ohne Weisheit zu sein. Und darum, liebe Gemeinde, ist es für uns wichtig zu erkennen, was Weisheit ist und was die biblische oder Gottes Weisheit ist. Und diese natürlich auch zu unterscheiden von jeder menschlichen Weisheit. Wir sollten als Christ uns auf dem Wort Gottes ausrichten und nach seiner Schrift alles beurteilen und auch nach seiner Schrift handeln, was er uns in seinem Wort sagt. Das ist auch das, warum wir in dem Neuen Testament, vor allem in den Briefen im Neuen Testament, oft diese Aufforderung finden, in der Kenntnis Christi zu wachsen, im 2. Petrusbrief. Oder Paulus sagt es in seinem Gebet an die Philipper, er sagt dort nämlich, dass ihre Liebe noch mehr und mehr in überströmender Kenntnis, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überströmend in der Kenntnis und allem Urteilsvermögen zunehme. Es ist für uns Christen also wichtig, das Wort Gottes zu kennen, um unsere Entscheidung nicht auf Grundlage unserer Sünde beeinflussen zu lassen. Und ja, als Eltern, als Erwachsene, auch Kinder, wir sündigen. Und diese Sünde sollte uns nicht so einnehmen wie bei David, dass er nicht mehr handeln kann, sondern wir haben das Wort Gottes als Grundlage, um Sünde zu verurteilen, auch wenn wir darin versagen, aber wir können Buße tun. Und das müssen wir als Eltern, als Verheiratete, als Erwachsene oder auch als Kinder, als Ältere unter uns, sollte das Wort Gottes unsere Grundlage sein für unser Leben, für unsere Weisheit, für die biblische Weisheit. Doch es geht nicht nur um die Frage, was ist Weisheit, sondern der zweite Punkt ist das Vorsehung. Das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen, ist das Vorsehung. Und diesen Punkt möchte ich, dass du dich in Absaloms Blickwinkel hinein betrachtest, also aus seinem Blickwinkel die Geschichte siehst. Also Davids Kuss bedeutet hier, dass Absalom wieder in der Gunst des Königs ist, also darf wieder in der Gemeinschaft des Königs sein und wie ein Königssohn angesehen werden. Und bis es zu diesem Kuss gekommen ist, sind 5 Jahre vergangen. 3 Jahre war er im Exil und 2 Jahre lang war er in Jerusalem. Und Absalom dachte eigentlich, wenn wir aus seiner Brille schauen, all das, was passiert ist, ich denke, jeder versteht, dass Absalom irgendwie die Hoffnung verloren hat, König zu werden, nachdem er ja seinen Bruder, also Absalom war der Älteste und hatte eigentlich Anspruch auf den Königsthron, nachdem er aber seinen Bruder Amnon umgebracht hatte, oder seinen Halbbruder, hatte natürlich jede Hoffnung verloren, irgendwie noch König zu werden oder am Königsthron angenommen zu werden. Er hatte eigentlich keine andere Wahl, wie in Exil zu fliehen und dort hat er 3 Jahre lang verbracht. Und es sah so aus, als ob die Rache an Amnon, die zwar geklappt hatte, ihn seine ganze Zukunft zerstört hatte. Doch dann sehen wir, wie Joab handelt und wie sein Plan aufgeht von Joab und wie Absalom zurückkommt. Ob jetzt Joab irgendwie in Kontakt mit Absalom war, die ganzen 3 Jahre, das wissen wir nicht. Der Text sagt es uns nicht. Könnte eine Möglichkeit sein, damit er weiß, wo er sich befindet. Aber Joab lenkt David so, dass Absalom wieder zurück nach Jerusalem darf. Und zwar ohne bestraft zu werden. Aber David hält ihn erstmal auf Distanz. Also wir sehen, David hat irgendwie noch eine Distanz Joab, Absalom gegenüber. Joab hat gar kein Interesse mehr in Absalom. Ob er vielleicht Absalom haben wollte, damit der Nachfolger von David, falls er stirbt, in Israel ist, das wissen wir nicht, aber er hat kein Interesse mehr an ihn. Aber Absalom weiß, wie er sich Aufmerksamkeit beschafft von Joab. Er legt ein Feuer auf seinem Feld. Und dieser fragt mit ihm, was ist falsch mit dir? Was machst du eigentlich? Du zerstörst meine ganze Ernte, was willst du? Und er sagt zu ihm, bring mein Anliegen vor dem König. Warum bin ich hier? Entweder er soll mich töten oder er soll mich annehmen. Das ist, womit Absalom den Joab zu David schickt. Und eigentlich geht er damit ja auch ein Risiko ein, aber es ist ein kalkuliertes Risiko. Also er hat seine Kosten oder die Gedanken alle überschlagen. Hätte David ihn umbringen wollen, hätte er es schon länger getan. Wenn also David Gerechtigkeit jetzt üben will, was er nicht denkt, weil er hätte es schon früher tun können. Und Absalom war richtig. Er demütigt sich, er beugt sich vor König David, er bekommt einen Kuss und er wird angenommen. Er ist zurück. Um seine Krone zu ergreifen. Man könnte eigentlich sagen, es ist das Comeback des Jahres. Absalom, der Abtrünnige, ist zurück. Und wenn man nur Kapitel 14 aus Sicht Absaloms liest, dann ist es eigentlich irgendwie eine gute, göttliche Vorsehung für ihn. Er hat etwas Schlimmes getan, aber er ist zurück. Er könnte König werden. Alle Hoffnung, alle Chancen sind noch da. Und ich habe dich ja eingeladen, aus der Sicht Absaloms diese Geschichte zu sehen und sie scheint positiv zu sein, jetzt am Ende aus seiner Sicht eine Art göttliche Vorsehung zu seinem Gunsten führt ihn zurück zu David und er darf wieder im Königshaus sein. Und auch selbst, wir wissen nicht, ob Absalom wirklich auch an diese Vorsehung Gottes geglaubt hat. Interessant ist, dass er ein Kapitel später, als er den ganzen Plot plant, David die Königsherrschaft wegzunehmen, dass er sich auf Gottes Vorsehung beruft und sagt, ich habe mit Gott einen Bund geschlossen. Wenn ich wieder in Jerusalem bin, dann werde ich Gott loben. Also irgendwie benutzt er diese Worte. Ich möchte es euch vorlesen, 2. Samuel 15, Vers 7. Und es geschah am Ende von 40 Jahren, da sprach Absalom zum König, ich möchte doch hingehen nach Hebron und mein Gelübde erfüllen, dass ich dem Herrn gelobt habe. Also hat Gott irgendwie ein Gelübde gegeben. Und er sagt, dein Knecht hat nämlich ein Gelübde getan, als ich in Geschur in Aram wohnte. Das lautet so, wenn mich der wirklich wieder nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn dienen. Also Absalom hat Gott ein Versprochen gegeben oder deutet an, dass er eins gegeben hat, um wieder nach Jerusalem, wenn er wieder nach Jerusalem zurückkommt. Es ist sehr wahrscheinlich ein vorgetäuschtes Versprechen, das er hier aufbringt, weil er macht nichts anderes, wie seinen Komplott zu planen, um David die Königsherrschaft zu stehlen. Aber auf jeden Fall lächelt die Vorsehung Absalom irgendwie zu. Es geht bei ihm alles gut. Absalom ist auf dem Weg des Aufstiegs und nicht des Abstiegs. Aber wir dürfen sehen, dass die Vorsehung hier aus Gottes Sicht nicht Absaloms Aufstieg ist, sondern vielmehr Teil von Gottes Gericht an David, was er ja verheißen hat, und auch das Gericht an Absalom selbst wird kommen in wenigen Kapiteln. Ich meine, wenn du das wissen willst, kannst du gerne in Kapitel 18 mal vorspicken heute zu Hause, aber da sehen wir, was passiert. Doch wenn wir nur Kapitel 14 betrachten, dann ist es für unseren Glauben herausfordernd. Man sieht einen Mann, getrieben von Hass, schuldig des Mordes, mit einflussreichen Freunden, er ist dreist, er übt Druck aus, er verbrennt ein Gerstenfeld, er will etwas, er bekommt es und er kommt ungestraft davon. Manchmal scheint es so, als würden böse Menschen Erfolg haben, als ob es ihnen gut geht und der Himmel sie segnet. Krankheit kennen diese Menschen nicht. Armut oder nach jedem Euro auch zu schauen, was man noch übrig hat am Ende vom Monat, das ist nicht deren Problem. Leiden, Verlust, für diese Menschen unbekannt. Und ist das nicht oft das, was wir sehen, wenn wir um uns herum schauen und unsere Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunde anschauen? Und wir fragen uns, oder du fragst dich dann vielleicht, ist das Gottes Vorsehung, dass es diesen Menschen so gut geht und uns und mir nicht? Und als Kinder Gottes, auch in dieser Geschichte, will uns Gott zeigen, dass auch wenn es nicht so aussieht, Gott hat einen Plan und er führt ihn aus. Dass es seine Vorsehung ist, dass er die Fäden in der Hand hat. So wie Gottes Vorsehung es war, Absalom wirklich zurück zu David zu bringen, und es scheint so, dass es auch gut zu laufen, so war es auch Gottes Vorsehung, nämlich um sein Gericht an David und dann an Absalom durchzuführen. Und als Ermutigung für dich, falls du dich fragst, ist das Gottes Vorsehung, was ich in meinem Leben erlebe und die ungläubigen Menschen, denen geht es so gut, dann darfst du gerne Psalm 73 aufschlagen und es lesen. Und dann findest du die Antwort auch darauf. Der dritte und letzte Punkt in unserer Predigt ist, es ist Gottes Vorsehung, aber wer führt hier oder was ist die Führung hier? Und vielleicht fragst du dich, wie ich, warum sind die Verse 25, 26 und 27 überhaupt in dieser Geschichte? Ich meine, eigentlich wären diese drei Verse überhaupt nicht nötig gewesen. Schau nur mal in die Bibel. Wir können die Geschichte lesen, 24 und einfach zu 28 springen und wir würden gar nicht merken, dass diese Verse fehlen. 2. Samuel 14, 24. Aber der König sprach, lass ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. So ging Absalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Und Vers 28, und Absalom blieb 2 Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des Königs sah. Warum also die Verse 25 bis 27? Warum der Einschub über Absaloms gutes Aussehen in Vers 25? Warum so eine detaillierte Beschreibung seiner Haare in Vers 26? Warum muss seine Familie hier erwähnt werden in Vers 27? Ich meine, allein die Beschreibung von seinen Haaren. Was will der Autor uns eifersüchtig machen? Also ich hätte wahrscheinlich auch, nach einem Jahr lang, wenn ich sie wachsen würde, 2,3 Kilo, wenn ich sie abschneiden würde. Ungefähr das ist die Kiloanzahl der Haare vom Absalom. Aber wie gesagt, ich hätte sie wahrscheinlich auch, die 2,3 Kilo. Es wären ungefähr 3,7 Meter langes Haar. Wenn man dickes Haar hat, kommt man bei 3,7 Meter, je nachdem. Aber warum? Warum die Beschreibung? Wir haben also Absalom eigentlich als Mr. Israel vor uns. Er ist der Liebling der Medien. Wenn wir da sind und Absalom wäre da, dann hätte uns kein einziger Fotograf in irgendeiner Weise fotografiert, sondern alle Augen wären auf ihn gerichtet. Liebling der Fotografen, voller Haarpracht, mit 3 Söhnen und einer schönen Tochter, die übrigens genauso heißt wie seine Schwester Tamar. Und wenn du 1. und 2. Samuel kennst, dann werden dich vielleicht diese Verse, diese Beschreibung von Absalom beunruhigen. Denn vielleicht erinnerst du dich noch an die Beschreibung von Saul, bevor er zum ersten König von Israel gesalbt wird. Er war Mr. Israel. Er war der Hübscheste und ein Kopf größer als alle Israeliten, aber er war geistlich leer. Man kann also die Verse 25 bis 27 eigentlich kaum lesen, ohne an Saul zu denken, wenn man weiß, wie Saul beschrieben worden ist. Ein stattlicher junger Mann, einer, der ein Kopf größer ist als alle, ohne Makel. Und ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gott sieht nicht äußerliche Schönheit als einen Fehler an. Das ist nicht das Problem bei Absalom. David selbst war ja auch einer von schöner Gestalt, sagt uns 1. Samuel 16, Vers 12. Aber das beeindruckende Erscheinen ohne echte Hingabe an Gott führt in der Leitung fast immer zu einer Katastrophe. Und darum sollten wir aufmerken, wenn wir diese Verse lesen, diese Beschreibung von Absalom lesen. Denn sie zeigt uns hier, Absalom ist nur ein neuer Saul. Er ist sogar noch dreister als Saul und ist noch viel entschlossener, nach der Königsherrschaft zu greifen. Saul hat nur versucht, sie zu behalten. Absalom will die Macht an sich reißen. Und Matthew Henry sagt hier treffend zu dieser Beschreibung, alles, was hier über Absalom gesagt wird, ist, dass er ein sehr schöner Mann war, dass er eine prächtige Haarpracht hatte, dass seine Familie begann, sich aufzubauen, also größer zu werden. Nichts über seine Weisheit oder Frömmigkeit wird hier gesagt. Das sagt Matthew Henry als Beschreibung dazu. Und wir fragen uns, ist Absalom, der jetzt als Nachfolger auf David ja folgen sollte oder könnte, wirklich das, was die Führung, was Gottes Volk als Führung braucht? Und wenn wir an Führung denken, auch bei uns als Gemeinde, was wünschen sich heute Gemeinden für einen Pastor? Oft, wenn man Leute fragt, dann wollen sie einen charmanten, einen führungskräftigen oder starken, einen fröhlichen, einen humorvollen, einen gut aussehenden Pastor. Einer, der Wärme und Erfolg ausstrahlt. Ein Pastor, der meine Stimmung, wenn ich deprimiert bin, heben kann, der mich zum Lachen bringt, der mich fröhlich macht. Und vielleicht hast du schon mal in einem Gespräch mit anderen Christen oder mit anderen Menschen, die über ihre Gemeinde mal zugehört, wie sie über ihre Gemeinde reden, über ihren Pastor erzählen. Wie witzig ist denn mein Pastor? Er nimmt die jungen Leute so mit. Oh, er spricht ihre Sprache. Er passt sich so der Gemeinde an. Er sieht ja fast aus wie die Jungen unter uns. Er erzählt uns so viel von seinem Leben. Oh, er hat so viel erlebt. Richtig coole Geschichten. Er war sogar 2 Monate im Ausland und hat dort Menschen geholfen. Doch sind das die wichtigsten Dinge, die ein Pastor, also eine Führungspersönlichkeit oder ein Leiter der Gemeinde haben sollte? Wir finden in der Bibel, dass der Charakter eines Pastors wichtiger ist. Wir sollten darauf achten, ob unser Pastor das Wort Gottes liebt und es auch auslebt, ob er das Wort Gottes in aller Klarheit und Wahrheit predigt und nicht nur das, was uns gefällt, sondern das, was in der Bibel steht, das Wort Gottes. Sehen wir die Gottesfurcht in unserem Pastor, wie er sie auslebt? Sehen wir in ihm die Liebe zum Wort und wie er über das Wort und über die Bibel redet? Sehen wir in ihm die Liebe zur Gemeinde und wie er sich für sie aufopfert? Das sollte uns wichtig sein, unserem Pastor, für unsere Ältesten und auch für uns als Leiter der Familien und Gemeinden und auch als Eltern. Für uns als Christen sollte uns das wichtig sein und wir sollten auch so sein. Und ja, manchmal darf auch Andreas ein paar Witze machen in der Predigt. Aber das ist nicht das, worauf oder was unser Maßstab ist, ob unser Pastor witzig ist. Sondern seine Liebe zu Christus sollte unser Vorbild sein, damit wir ermutigt sind, ihm nachzuahmen oder auch diese Freude haben, Christus zu folgen. Und wehe den Kirchen, die in diese Absalom-Falle tappen, die nur auf das Äußere schauen, wie wir es hier sehen in der Beschreibung. Wir sehen, Absalom ist zurück. Der Verstoßene ist zurück. Und er bestimmt eigentlich die ganze Szene am Ende dieses Kapitels und wenn wir auch weitersehen. Sein Aussehen ist in irgendeiner Form wichtig für das Volk Israel. Seine Handlungen sein Wagemut ist das, was ihn auch dazu führt, die Königsherrschaft einzunehmen. Absalom übernimmt die Geschichte, so wie er bald das Königreich übernehmen wird. Doch es ist das, was Gott für seine Gemeinde als Führung bestimmt hat, solche Absaloms. Lasst uns nicht vergessen, bei all dem, was wir gehört haben, was biblische Weisheit ist und wie wir sie in unserem Leben umsetzen sollen, dass Gott in seiner Vorsehung alles führt und auch solche Geschichten gebraucht, auch wenn es den Gottlosen scheinbar gut geht, um seine Vorsehung auszuführen. Und lasst uns auch für unseren Pastor beten, für unsere Leitung in der Gemeinde, damit wir als Gemeinde im Wort Gottes ermutigt sind und wissen, dass diese Leiter uns ein Vorbild sind für uns, für unser christliches Leben, für unsere Kinder, für die nächste Generation, die aufwächst, damit auch sie Freude hat an Christus und es genauso auch auslebt wie unsere Leiter. Lasst uns auch dafür beten. Und damit schließe ich auch meine Predigt. Amen.